Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe. Mit Till Opitz.
Heute geht's um ungewöhnliche Orte für Sex, sowas hier.
Das war in der H&M-Umkleide mit meinem Ex-Freund und es war kurz und intensiv.
Wir sind mal auf ein Boot eingebrochen, was im Hafen lag. Ein kleines, offendeckiges Boot, ja. An Deck quasi mit den Wellen. War sehr gut, würde ich wiederholen.
In einem Bulli. Viel zu stickig, weil Fenster aufmachen schwierig. Doch auch auffälliger als gedacht, glaube ich.
Wir schauen, wie sieht es rechtlich aus, was ist erlaubt, was kann Ärger geben. Wird Sex am Strand vielleicht auch überbewertet? Und im Liebestagebuch, da erfährt Cleo eine besondere Connection mit einem Taxifahrer. Wenn euch das jetzt nicht zu kinky ist, herzlich willkommen.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
Sex ist das, was zwischen zwei Menschen passiert, auch die Connection. Und gleichzeitig kann auch der Ort eine Rolle spielen, einen gewissen Kitzel bedeuten. Etliche von euch zumindest haben da schon experimentiert, was ausprobiert.
Auf irgendwelchen Feldern am Rande eines Straßenfestes, so ein bisschen geschützt von Büschen, aber überbewertet, weil ich persönlich es doch dann meistens mit irgendwie mehr Stress, als man irgendwie denkt, irgendwie vermindert.
Das war in der Anfangszeit mit meinem aktuellen Lebensgefährten, da hatten wir in einem Krankenhaus Sex. Das war quasi in dem Untergeschoss, wo kein Mensch war. Das war einfach dieses Tunnelsystem. Und irgendwann habe ich einfach mal eine Klinke runtergedrückt und da war eine Tür, die sich geöffnet hat mit ganz vielen Betten. Ja, stockduster. Wir haben natürlich die Tür dann zugemacht. Und das war tatsächlich eine perfekte Mischung aus Aufregung, aber dennoch komfortabel, weil man halt natürlich die Krankenhausbetten hatte.
Ja, in der Küche halt.
Für den Reiz ist es relativ spannend, wenn man es dann doch an schönen Orten macht. Ich glaube, mein letzter war ein Naturkundemuseum auf der Toilette.
Bin, glaube ich, ein bisschen aus dem Alter raus. Also Betten sind weich und haben die richtige Höhe und sowas.
Ich war damals mit meiner Ex auf einer Feier von einem Freund eingeladen und seine Eltern sind so sehr religiös und wir hatten halt ein separates Zimmer, aber uns hat von allen Seiten Jesus angeguckt, gefühlt. Das liegt dann da, die auf mir und ich sehe Jesus und sie Jesus. Das war schon komisch, ja.
Das kann ich so gut nachvollziehen. Religiöse Figuren oder ausgestopfte Tiere so an der Wand, das ist wirklich mega schräg und ein absolutes No-Go. Aber lasst uns mal drauf schauen, was ist der Reiz am Sex auf dem Hochsitz, am Badesee oder in der Umkleide, an ungewöhnlichen Orten? Unser Berlin-Reporter Dennis Adjemang, der hat sich in der Hauptstadt schlau gemacht. Dennis, fangen wir vorne mal an. Was ist der Reiz an Sex an ungewöhnlichen Orten?
Naja, Sex im Bett, das ist ja der Klassiker. Unter der Dusche oder im Auto, das dürften die meisten ja auch mal ausprobiert haben. Und danach ist man ja auch schon ganz schnell außerhalb der eigenen vier Wände. Einige wollen dabei einfach mal was Neues ausprobieren und so ein bisschen Abwechslung in ihr Sexleben bringen, so einen gewissen Nervenkitzel erleben. Und andere sind einfach spontan und zack, ist es dann halt auch schon passiert.
Okay, und was passiert bei dir so in der Hauptstadt? Also was haben dir die Berlinerinnen und Berliner so erzählt?
Also die Berlinerinnen und Berliner, die sind wirklich sehr spontan, das kann ich schon mal verraten. So war das jedenfalls auch bei Vanessa. Die hatte mit einem Typen Sex an der Uni im Treppenhaus.
Und dieses Adrenalin, was noch dazu kam, dadurch, dass einfach super viele Studierende um uns herum waren und die natürlich nicht wussten, was wir jetzt vorhaben, das hat mich so angemacht. Und er ist mit mir dann ins Treppenhaus und dann hat er mich da gegen die Wand gedrückt und hat sich ausgezogen. Ich habe ihm so einen heißen Blowjob gegeben. Also er war für mich halt definitiv auch super heiß, weil ich in meinem Kopf einfach hatte, ach du Scheiße, was ist, wenn hier jetzt doch jemand hochkommt.
Aber Glück gehabt, die beiden hat niemand gesehen. Trotzdem war Vanessa dabei die ganze Zeit unter enormer Spannung. Für sie war das eine Erfahrung, die sie nicht missen will, sogar ganz im Gegenteil.
Das klingt sehr experimentierfreudig. Gibt es noch andere Orte, Settings, die Vanessa interessieren würden?
Ja, definitiv. Im Kino in der letzten Reihe zum Beispiel.
Ich weiß nicht, was das Kino mit mir macht, aber das triggert mich wirklich schon seit Jahren. Ich stelle mir es ultra heiß vor, in der letzten Reihe zu sitzen mit einem heißen Typen und dem einen richtig ausgiebigen Handjob zu verpassen. Vielleicht sogar Blowjob, wenn wenig Leute drumherum sitzen. Und zum anderen halt so ein Klassiker, Umkleidekabine im Schwimmbad. Das will ich auch nochmal richtig nice finden.
Sex im Schwimmbad, vielleicht klappt das ja noch in diesem Sommer. Für Vanessa ist das auf jeden Fall Fantasie und großer Wunschtraum in einem. Warum, hat sie mir auch verraten.
weil ich dazu neige, etwas lauter zu sein und das für mich dann eine Herausforderung wäre, nicht aufzufallen. Und diese Art von Kontrolle, Selbstkontrolle finde ich sehr prickelnd.
Jetzt im Sommer könnte das ja mit dem Schwimmbad ja noch klappen.
Höre ich das so richtig raus, dass es den Leuten meistens um den Nervenkitzel, den Kick geht, potenziell vielleicht eben doch erwischt zu werden?
Ja, zumindest sagen das viele. Jessica findet den, ich nenne es jetzt mal, Hauch des Verbotenen extrem reizend. Der in Kombination mit viel Spontanität hat sie und ihren Freund schon in so manche abenteuerliche Situation gebracht.
Der ungewöhnlichste Ort, an dem ich Sex hatte, war der Außenbereich vom Thermalbad. Es war so eine kleine Nische, an der aber alle irgendwie durchschwimmen mussten. Und es ist schon sehr reizvoll. Klar, die Leute, die sehen einen, dann ist immer so diese Frage, machen die das jetzt wirklich? Oder sieht es nur so aus? Es kommt ja auch keiner zu dir und sagt, hey, ich weiß genau, was ihr da macht. Ja, schon reizvoll.
Es geht also um dieses gewisse Risiko, weil tatsächlich überrascht werden, das will in der Regel natürlich niemand.
Ja, und Thermalbad ist echt ein Klassiker. Zum Frust, glaube ich, der Betreiberfirmen. Eine Freundin von mir, die arbeitet in so einer Therme, gießt da auf, macht so Service und so. Und die sagt, die schmeißen eigentlich fast jeden Tag Leute raus, weil die da irgendwie Sex haben im Sprudelbecken oder was auch immer, hat sie zumindest erzählt.
Ja, ich glaube, für die, die da arbeiten, ist es bestimmt voll stressig, für die anderen total hot. Für Jessica war es wohl irgendwas dazwischen. Deswegen war sie bei ihrem Abenteuer im Thermalbad dann doch extrem alarmiert. Ihre beste Freundin übrigens auch, die war da nämlich nebenbei auch zugange und zwar mit ihrem Freund.
Welche Rolle spielen eigentlich so die Lebensumstände? Also ob ich jetzt gerade irgendwie ein Auslandssemester mache, im Urlaub bin oder so?
Ja, Ferien, Urlaub, Auslandssemester, da trauen sich wirklich die meisten dann doch mehr. So wie Tobi, der hatte bei seinem Urlaub in den USA mehr Glück als Verstand.
In L.A., West Hollywood, raus aus dem Club, direkt um die Ecke an der Straße, auch noch unter der Straßenbeleuchtung. Komischerweise kam aber nachts um die Zeit keiner vorbei. Es war sehr aufregend und sehr schön und wir waren beide auch sehr voll. Hätte natürlich anders ausgehen können, wenn eine Polizei vorbeigefahren wäre, aber war alles noch im Rahmen.
Es ist ein bisschen so, wie mein Lehrer früher mal gesagt hat, man kann alles machen, aber man darf sich halt nicht dabei erwischen lassen.
Und berühmt-berüchtigt sind ja auch so Weihnachts- oder Betriebsfeiern. Haben dir die Leute auch vom Sex am Arbeitsplatz erzählt?
Ja, der Tarek aus Berlin, der hatte in seinem letzten Job Office-Sex. Da hatte der mal in der Mittagspause über Grindr mit so einem Typen geschrieben, der nur wenige Meter von ihm entfernt war. Allerdings ohne Foto. Die haben sich dann spontan getroffen und sind dann zusammen auf der Konzerntoilette gelandet.
Ich dachte mir, ja, so muss es wie in einem Intro sein von einem Porno, wenn da jetzt zwei Typen mit Anzug in die öffentliche Toilette reinlaufen. Und dann sind wir da reingegangen, haben uns eine Kabine gesucht und haben angefangen, miteinander rumzumachen. Und irgendwann mal haben wir dann gehört, dass jemand reinkam, waren dann ruhig, wollten abwarten, bis die Person dann rausgeht. Ja, dann haben wir irgendwann mal gehört, wie sich da jemand einen runterholt. Ich konnte dann halt mich nicht halten, musste anfangen zu lachen. Er dann auch irgendwann mal. Und dann haben wir gesagt, komm, wir brechen das jetzt hier ab.
Vor dem Firmenklo haben sich Tarek und sein anonymes Date dann auch noch so ein bisschen unterhalten. Und dabei kam es dann wirklich zu einer doch überraschenden Wendung.
Dann stellte sich während des Gesprächs raus, dass er beim Vorstand sitzt vom Mutterkonzern der Firma, bei der ich damals gearbeitet habe.
Ja, so klein ist die Welt. Es war also nicht nur Sex an einem ungewöhnlichen Ort, sondern auch noch mit einer überraschenden Person dazu.
Danke, Dennis, für diese Stories. Selbstkontrolle, nicht auffallen, Spiel mit dem Risiko, erwischt zu werden. All das sind so Motive für Sex an ungewöhnlichen Orten. Und erwischt werden oder nicht, das ist auch genau der Knackpunkt, wenn es um das Rechtliche geht. Ich habe mir da mal Beistand geholt von einem Rechtsanwalt, Jens Ferner, der hat eine Anwaltskanzlei in der Nähe von Aachen. Und er hat mir mal erklärt, wie die Gesetzeslage in Deutschland ist.
Im Strafgesetzbuch ist durchaus vorgesehen, dass man sich strafbar machen kann. Aber das stellt natürlich nicht darauf ab, alleine, dass man Sex hat. Sondern die Frage ist, ob man damit ein Ärgernis erregt und ob man auch ein Ärgernis erregen wollte.
Das heißt, wenn man jetzt ein Schäferstündchen hat im Auto, ist das noch gar nicht so entscheidend, ob das im Auto ist oder nicht, sondern sozusagen, was dann passiert?
Ja, die Frage ist, konnte jemand anderes das wahrnehmen? Und natürlich auch die Frage, sollte jemand anderes das wahrnehmen? Wenn man beides bejahen kann, ist in der Theorie die Möglichkeit eröffnet, dass vielleicht eine Straftat vorliegt, Aber ganz ehrlich, in der Praxis ist es normalerweise so, dass die Polizei da jetzt nicht direkt eine Strafanzeige schreibt.
Das heißt, es muss ein öffentliches Ärgernis sein, es muss auch ja jemand dann erstmal anzeigen. Wie oft kommt sowas ungefähr vor? Sie haben gerade schon gesagt, so richtig häufig ist das nicht der Fall.
Nein, also in meiner Praxis spielt das wirklich überhaupt keine Rolle. Es gibt halt hin und wieder alle Jubeljahre mal ein Urteil zu dem Thema, das kann man dann heranziehen, aber in der wirklichen Praxis läuft es so, dass normalerweise wirklich die Polizei kommt, eine Verwarnung ausspricht und dann ist auch gut.
Droht denn dann eine Geldstrafe oder droht im Zweifel sogar Gefängnis?
Nein, also wenn wir hier überhaupt über eine Strafbarkeit sprechen, es besteht ja noch die Möglichkeit, dass eine Ordnungswidrigkeit vorliegt, dann gäbe es vielleicht ein Verwarnungsgeld. Aber wenn überhaupt eine Strafbarkeit zur Diskussion steht, dann sprechen wir über eine Geldstrafe.
Also, in der Regel droht euch nicht viel, nehmt einfach Rücksicht. Nicht da, wo Families oder Kids sind, aber gegen eine heiße Sommernacht am See 2024 spricht nichts, wenn ihr niemanden stört. Und vor allen Dingen sage ich euch, wenn da keine Mücken sind, aus eigener Erfahrung. Sonne, Sommer, Urlaub, das Meer, andere Länder, andere Leute. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber irgendwie ist Mensch da ja dann offener, vielleicht auch experimentierfreudiger. Ihm hier jedenfalls geht so.
Im Urlaub ist man ja wesentlich entspannter wie zu Hause. Dementsprechend lässt man da vielleicht auch einfach mehr zu. Ich hatte zwei spannende Geschichten. Einmal in Athen, zum Beispiel am Strand mit einem Menschen, der ebenfalls am Strand gelegen ist, wo man ins Gespräch gekommen ist und man dann auch einfach rumgemacht hat.
Der Strand, der Klassiker, gerade bei Vollmond. Aber der Beach, der wird auch sehr unterschiedlich bewertet, gerade in der Rückschau.
Also zum Thema Sex an außergewöhnlichen Orten kann ich auf jeden Fall sagen, dass ich so innerhalb der ersten Jahre, in denen ich sexuell aktiv war, festgestellt habe, dass das nicht annähernd so reizvoll ist, wie einem das oft in Filmen suggeriert wird, die man sich als Teenie beispielsweise anguckt. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum man das dann relativ schnell probiert. Also ich kann da für mich auch ganz schamlos sagen, dass man das wahrscheinlich schon auch gemacht hat, weil man dann am nächsten Tag irgendwie seinen Freunden erzählen konnte, mit auf was für coolen Orten man jetzt mit seinem Freund irgendwie Sex hatte. Aber ich fand es weder am Meer mit dem ekligen Sand reizvoll, im Meer sowieso gar nicht. Spätestens, wenn man dann beim ersten Mal festgestellt hat, dass Wasser so gar nicht gut gleitet und dass man als Frau dann auch noch das Pech haben kann, danach den halben Ozean in sich zu haben für die nächste Viertelstunde.
Also Strand und Wasser hat auch Nachteile, aber Mensch kann sich auch eine nette Wiese unter einem Baum am See suchen oder so. Und wenn man dann im Urlaub auch von A nach B fährt, dann kann es da auch ganz überraschende Begegnungen geben.
Als ich mich von meinem Ex-Freund getrennt habe, bin ich danach alleine nach Thailand geflogen und war in so einem Bus, in so einem Reisebus, und habe ich neben einem Typen gesessen aus Spanien. Der konnte weder Englisch noch Deutsch, ich kann Spanisch. Und es war irgendwie relativ weird, weil wir hatten irgendwie so eine gewisse Anziehungskraft, und es war so ein Nachtbus. Und dann haben wir mitten in der Nacht einfach irgendwie angefangen rumzumachen. Und es war irgendwie so eine krasse Anziehung, dass wir dann danach noch die restliche Zeit zusammen gereist sind und halt quasi ohne, dass wir uns verstehen konnten, basically Sex hatten und einfach eine ziemlich nice Zeit hatten. Das einfach nur aufgrund von Kommunikation mit Körper, ne?
Klingt noch immer begeistert, so wie auch bei ihm hier. Er war mit Kumpels in Prag im Nachtleben unterwegs.
Wir waren damals in einem Club und dann habe ich da eine Französin aus Paris kennengelernt. Mit der ist es dann auch irgendwie intimer geworden und dann sind wir aufs Klo gegangen und dann ist es intimer geworden als gedacht. Das Problem war aber an dieser ganzen Geschichte, dass diese Toilette vom Klo, die war halt nicht abschließbar. Wir waren in der Frauentoilette, aber es sind beide Geschlechter reingekommen und dadurch ist es durchgehend immer wieder geöffnet und wir waren halt mittendrin und dann haben sie gedacht so, warum schließt ihr nicht ab? Wir konnten nicht abschließen, aber wir haben halt nicht aufgehört. Irgendwie war es trotzdem gut und wir haben uns beide bis heute nicht beschwert und auch eine Zeit lang noch Kontakt gehalten, aber ich beschwere mich bis heute nicht.
Sex im Club, im Urlaub, offenbar passiert das eher am Ende des Urlaubs, so am allerletzten Tag, so nach dem Motto letzte Chance, zumindest bei den beiden hier.
Das letzte Mal im Urlaub in einer großen Clubanlage mit Freundinnen, dass die Animateure, aber auch die Angestellten sehr flirty drauf waren. Tatsächlich ist es dann eben auch dazu gekommen, dass man dann am letzten Abend, ja, dass einfach mehr passiert ist.
Das war so richtig weird. Ich habe mal eine geblasen bekommen am Flughafen. Zu dem Hintergrund mit einem Kerl, dem ich schon geschrieben habe. Wir haben halt geschrieben, aber erst an seinem letzten Tag oder so, sagte er so, ja, treffen wir sich am Flughafen. Und ich dachte mir nichts dabei, gell? Ich dachte, keine Ahnung, verabschieden oder so, weil seine Mutter war auch mit dabei, also dachte ich mir gar nichts dabei. Ja, dann ist es einfach so passiert. Voll cringe, voll ekelhaft, also würde ich nie wieder machen, aber naughty story von mir.
Und wo wir bei Naughty Stuff sind, wir haben euch die Woche auch noch gefragt, was wollt ihr denn noch machen? Was für Fantasien habt ihr? Wo würdet ihr gerne mal Sex haben? Was ist quasi eure Wishlist?
Ich glaube, Flugzeug habe ich auch schon abgehakt, muss ich sagen. Was mich noch reizen würde, boah. Ich glaube so, wenn es so ganz, 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 ganz gefährlich ist. Also wenn es wirklich so, du weißt, innerhalb von 3 Sekunden kommt jemand. Und ich glaube, das ist so das letzte Ding. Machst du nicht, aber es ist so in deinem Kopf.
Ich habe jetzt gerade sehr viel an Festivals gedacht. Also vielleicht so auf dem Festival wäre mal wieder schön. Vielleicht irgendwo in einem schönen Eckchen oder so, ja.
Beim Wandern auf dem Berg, auf dem Gipfel.
Ich glaube, sehr Klischee. Ich finde Strand spannend, weil ich habe schon oft gehört, dass es echt scheiße sein soll, doch, überraschenderweise. Aber ich glaube, das Gefühl, ich muss es mal selbst erleben, ja.
In der Schwerelosigkeit, glaube ich, generell Schwerelosigkeit zu erleben, wäre immer ganz cool. Und in der Schwerelosigkeit Sex, man müsste natürlich dann festhalten, weil sonst schwebt man ja quasi auseinander, denke ich mal, oder voneinander runter.
Ich hätte auch total gerne mal Sex auf dem Leuchtturm. Also so das Meer unter einem, der Sonnenuntergang am besten noch oder Aufgang, whatsoever. Man legt sich dann eine Matratze so vors Fenster. Ich meine, es gibt ja umgebaute Leuchttürme auch schon, die kann man ja, glaube ich, auch buchen und so, ne? Da hat man den schönsten Blick, man ist ganz alleine. Ah, das Wellenrauschen in den Ohren.
Ich glaube, sowas kommt sehr spontan dann. Wenn es sich spontan ergibt und beide Lust haben, dann ergeben sich bestimmt gute Settings.
Und neben dem Setting ist ja vielleicht auch noch was anderes wichtig. Die Connection eben und wie wir zum Beispiel ganz besonders achtsam Sex haben können, sogenannten Slow Sex. Dazu hat Anke auch mal eine Folge Eine Stunde Liebe gemacht. Ist quasi so ein bisschen, wenn man so will, das Gegenmodell, kann man ja aber auch kombinieren, zu Thrill Sex oder so. Falls euch das interessiert, verlinke ich euch in den Shownotes. Und jetzt geht's nochmal auf Reisen, in dem Fall ins Liebestagebuch. Genauer gesagt, Cleo war unterwegs. Sie ist sonntagabends nach München geflogen, hatte dort ein Hotelzimmer gebucht, das aber auch nur bis Mitternacht reserviert war. Und am Flughafen hat sie dann ewig auf ihren Koffer warten müssen und so weiter, war viel zu spät dran, ist dann zu einem Taxistand gehetzt, um noch rechtzeitig zum Hotel zu kommen, im Taxi eben. Und diese Taxifahrt, die war sehr besonders.
Ich habe vor ein paar Monaten so eine richtig schöne, unverhofft kommt oft Situation erlebt. Und zwar war ich das erste Mal in meinem Leben in München und ich bin am Münchner Flughafen angekommen und es war schon recht spät, es war schon deutlich nach 21 Uhr. Ich total im Stress, finde Gott sei Dank auch relativ schnell einen Taxistand, da war auch irgendwie nichts los. Das erste Taxi, der Fahrer lehnt draußen irgendwie so lässig eine rauchend an der Tür und ich so, machst du Pause? Weil ich schon, wollte schon dran vorbeilaufen und er so, nee, alles gut, schnapp meinen Koffer, schmeiß ihn hinten rein. Also er hat auch irgendwie direkt gemerkt, ich bin irgendwie hart im Stress. Und wir reingesprungen und der Fahrer und ich hatten dann mindestens eine halbe Stunde Zeit, uns ein bisschen kennenzulernen. Und als ich ihn mir dann so ein bisschen genauer angeguckt habe, dachte ich auch so, aha. Wir hatten sofort so ein total gutes Gespräch am Laufen. Also es war einfach, als würden wir uns kennen. Als wäre das nicht ein fremder Mann, zu dem ich gerade ins Taxi gestiegen bin. Und nicht nur ich habe von mir erzählt, sondern er auch so von sich. Er hat mir erzählt, wie alt er ist. Er war so ein paar Jahre jünger als ich. Machte das mit dem Taxifahren für seine Familie, denen das Unternehmen gehört. Und an so einem Sonntagabend als Student sozusagen nichts Besseres zu tun. Und es wurde dann auch sehr, ja, lustig. Also wir haben Witze gemacht. Ich wollte so wissen, ja, was geht denn so als Studi in München irgendwie am Wochenende? Und er sagte, so, nee, eigentlich nix. Deshalb war ich immer in andere Städte, so nach Köln oder nach Berlin. Und ich dachte, ja, ist auch sehr gute Wahl, genau. Ja, irgendwann ging es auch so ein bisschen in Richtung Dating. Und dann dachte ich mir so, die ein oder andere Bemerkung, die er gerade macht, ist das jetzt flirty gemeint? Und ich muss sagen, ich war auch echt nicht uninteressiert. Ich habe mir ihn dann so von hinten, so vom Sitz, so wie es halt ging, im Dunkeln so ein bisschen genauer angesehen und dachte, okay, ja, der ist auch tatsächlich ganz attraktiv. Was ich besonders gut fand, waren seine Hände am Lenkrad. Und ich mochte seine Stimme und auch so seine ganze Art, mit mir zu reden. Wir hatten halt einfach so einen richtig super Vibe. Und ich habe mich voll gut mit ihm gefühlt. Also ich habe ihm vertraut. Es war nicht awkward, es war nicht so, okay, wir müssen jetzt hier irgendwie ein Gespräch führen, weil wir eine halbe Stunde miteinander verbringen. Nein, es floss halt so richtig hin und her und es war interessant. Wir haben uns irgendwie schon intime Dinge aus unserem Leben erzählt, aber was wir uns nicht erzählt haben, waren zum Beispiel, wie wir heißen. Und als wir dann am Hotel angekommen waren, es war wirklich so 5:30, also ich hatte wirklich nur noch ein paar Minuten Zeit. Ja, wir haben bezahlt, ich schnell aus dem Taxi raus, er auch, mir den Koffer rausgeholt aus dem Kofferraum und in die Hand gedrückt. Und dann standen wir so da und hatten so einen Moment, in dem ich das Gefühl hatte, jetzt wäre der Zeitpunkt, uns zu umarmen und ja, sehr intim irgendwie voneinander zu verabschieden. Aber dann habe ich so in der Kurzschlussreaktion einfach meinen Koffer geschnappt und Tschüss gesagt und mich umgedreht und war so auf dem Weg dann Richtung Hauseingang. Und ich höre noch, wie er hinter mir sagt, pass auf dich auf. Und dann bin ich halt hoch in mein Zimmer und schmeiße meinen Koffer in die Ecke und setze mich aufs Bett. Und da sickert bei mir erst so richtig ein, was habe ich denn in der letzten Stunde gemacht und erlebt und auch gefühlt? Ey, da war ein fremder Mann, mit dem ich mich aber super gut verstanden habe, mit dem ich eine Art Verbindung gefühlt habe. Und ich weiß nicht mal, wie der heißt. Und ich habe gar keine Ahnung, wie ich den kontaktieren oder wiederfinden könnte. Will ich das überhaupt? Also ich hatte sofort das Gefühl, das kann ich ja jetzt nicht so stehen lassen. Aber dafür, dass das jetzt so fast 3 Monate her ist, habe ich immer noch öfter mal den Gedanken an ihn und denke mir auch immer noch öfter so, ja, interessant wäre es schon gewesen, den auch nochmal außerhalb von einem Taxi zu treffen.
Danke, Cleo. Vielleicht gibt es ja ein Wiedersehen in München oder so. Ich danke euch auf jeden Fall für eure Neugier, fürs Zuhören. Einige Elemente dieser Sendung haben wir wiederholt. Wenn ihr Feedback, Kritik, Themenwünsche habt für eine Stunde Liebe, dann schreibt Anke, Schandi und mir mail@deutschlandfunknova.de, betreff eine Stunde Liebe. Bis dann, bleibt so liebevoll.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe. Jeden Freitag neu auf deutschlandfunknova.de, in der Deutschlandfunk-App und überall da, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.